Kapitel 8. Integrität im Augenblick der Wahl.
Nehmen wir an, Sie haben sich übers Wochenende intensiv mit dem Quadrant-2-Prozess befasst und einen Aktionsplan für die Woche aufgestellt. Am Montagmorgen sehen Sie noch einmal den Tagesplan durch und sind überzeugt, das Wesentliche identifiziert zu haben und für die nächsten 24 Stunden auf einem guten Weg zu sein. Doch nachdem Sie den Tag nach Plan begonnen haben, stellen Sie fest, dass er nicht nach Plan läuft. Sie beenden gerade ein Gespräch mit einem Ihrer Mitarbeiter, als der plötzlich die Fassung verliert und Ihnen seine Sorgen anvertrauen möchte, die sich auf seine Arbeit auswirken. Sie schätzen diesen Mitarbeiter, aber Sie müssen in 10 Minuten bei einer wichtigen Besprechung sein. Und Sie schätzen auch die 5 Leute, die sich Zeit für diese Besprechung genommen haben. Was machen Sie?
Der Augenblick der Wahl.
Ein Augenblick der Wahl ist ein Augenblick der Wahrheit. Es ist eine Bewährungsprobe für unseren Charakter und unsere Kompetenz. Wir müssen uns einige der Faktoren vergegenwärtigen, die im Augenblick der Wahl auf uns einwirken.
Die Dringlichkeit, also die eiligen und unmittelbar bevorstehenden Dinge. Der soziale Spiegel, also angenehme und beliebte Dinge. Unsere Erwartungen. Die Erwartungen anderer. Unsere tiefen Werte, was wir langfristig für wichtig halten. Unsere pragmatischen Werte, was wir kurzfristig wollen. Unsere Prägungen. Unser Selbstbewusstsein. Unser Gewissen. Unsere Grundbedürfnisse. Unsere Wünsche.
Ob wir automatisch auf einen oder mehrere dieser Einflüsse reagieren, ob wir uns von Umständen oder anderen Menschen kontrollieren lassen oder ob wir mit unseren menschlichen Gaben eine unserem Bewusstsein und Gewissen adäquate Entscheidung treffen, es ist immer unsere Wahl. Wir haben die Verantwortung für unsere Entscheidungen.
Die prinzipienorientierte Wahl.
Der Kern eines prinzipienorientierten Lebens liegt darin, dass man sich dazu verpflichtet, auf das eigene Gewissen zu hören und nach ihm zu leben. Denn von allen Faktoren, die uns im Augenblick der Wahl beeinflussen, ist dies der einzige, der immer in Richtung Nordpol weist. Um das Besondere der prinzipienorientierten Wahl zu zeigen, möchten wir Sie zu einem Experiment einladen. Denken Sie einen Augenblick an eine Beziehung, die Ihnen sehr am Herzen liegt und die Ihrer Meinung nach verbessert werden sollte. Versuchen Sie, zu Ihrem Innersten vorzudringen und stellen Sie sich folgende Frage.
Welche Handlung vor allem würde die Qualität dieser Beziehung bedeutend verbessern?
Bei dieser Frage fällt jedem fast unweigerlich eine konkrete Handlung ein, verbunden mit dem tiefen inneren Wissen um das Richtige und der Zuversicht, dass das entsprechende Tun zu einem guten Ergebnis führen würde.
Steht die Antwort, die dir eingefallen ist, im Einklang mit den Nordpol-Prinzipien?
Ja.
Liegt sie in deiner Einflusssphäre?
Ja.
Ist es etwas, was du tun kannst, auch wenn es dir schwerfällt?
Ja.
Wie wäre es nun, wenn Sie Tag für Tag Zugang zu diesem Wissen hätten? Wenn Sie in der Hitze des Gefechts Ihre Entscheidungen nicht unter dem Druck des Dringlichen, der sozialen Gruppe oder der Zweckdienlichkeit, sondern durch den Kontakt zu dieser inneren Weisheit treffen und dann effektiv umsetzen könnten. Würde das in Ihrem Leben etwas bewirken?
Vor einigen Jahren sprach ich vor einer Gruppe von Studenten darüber, wie man auf das Gewissen hört und im Einklang mit ihm lebt. Wir machten eine Übung, bei der ich sie dazu aufforderte, die Verbindung zu ihrem Innersten zu suchen und auf die Stimme ihres Gewissens zu hören. Anschließend kam eine junge Frau auf mich zu.
Wie kann ich wissen, ob die Stimme, die ich höre, von meinem Gewissen kommt oder von woanders? Vom sozialen Gewissen, von Prägungen oder von meinem eigenen Wunschdenken?
Als wir die Übung gemacht haben, haben Sie dabei etwas gespürt?
Ja, natürlich. Ich weiß so viele Dinge, die ich machen muss, um ein besserer Mensch zu sein.
Dann schlage ich vor, Sie vergessen Ihre Frage. Machen Sie einfach diese Dinge. Dabei werden Sie diese innere Stimme kennenlernen und auch eine Antwort auf Ihre Frage bekommen. Ich sehe, meine Antwort gefällt Ihnen nicht.
Nein.
Und warum nicht?
Ich habe keine Ausrede mehr.
Ein Jahr später sprach ich an derselben Universität über ein anderes Thema. Die junge Frau von damals kam wieder zu mir und erinnerte mich an unsere Begegnung. Natürlich wollte ich wissen, wie es ihr ergangen war.
Ich habe diese Dinge gemacht. Ich habe es ernst genommen.
Und was haben Sie gemacht?
Ich habe angefangen, die Weisheitsliteratur ernsthaft zu studieren. Ich habe mich mit einigen Leuten ausgesöhnt, die ich vorher einfach vergessen wollte, weil ich sie nicht mochte. Zu Hause war ich konstruktiver. Ich habe mir mitgeholfen. In meinem Studium habe ich meine Zauderhaftigkeit abgelegt. Ich wurde weniger defensiv und reizbar. Ich kenne den Unterschied zwischen dieser Stimme und allen anderen inneren und äußeren Stimmen jetzt sehr genau.
Einige Jahre später sprach ich an einem anderen Ort vor einer anderen Gruppe. Und sie kam wieder auf mich zu.
Interessieren Sie sich für die dritte Folge? Mein Leben hat sich vollkommen verändert, seit ich begriffen habe, dass ich meinen eigenen inneren Wegweiser habe. Ich spüre eine Orientierung in allem, was ich tue. Und solange ich mich daran halte, scheint sich alles zusammenzufügen, wie ich es will.
Die Wahl umsetzen.
Der wesentliche Zweck des Quadrant-2-Prozesses liegt in der Vergrößerung des Raumes zwischen Reiz und Reaktion, der unsere Fähigkeit zu integerem Handeln bestimmt. Im Hinblick auf den Alltag und den Augenblick steigern wir unsere Fähigkeit zu integerem Handeln, indem wir lernen, innezuhalten. Aus diesem Innehalten entsteht Integrität. Und wir benutzen unsere menschlichen Gaben, um gezielt zu fragen, ohne Ausflüchte zuzuhören und beherzt zu handeln.
Gezielt fragen.
Gezieltes Fragen ist die entscheidende Handlung, durch die wir zur Prinzipienorientierung finden. Integres Handeln im Augenblick der Wahl beginnt mit Fragen. Angesichts der Herausforderungen des Tages müssen wir eine Schlüsselfrage finden, die uns in den Kern eines vom Gewissen inspirierten Lebens führt. Folgende Fragen haben sich zum Beispiel als sinnvoll erwiesen.
Wie kann ich meine Zeit jetzt im Moment am besten nutzen? Was ist jetzt im Moment am wichtigsten? Was verlangt das Leben von mir?
Die genaue Formulierung ist unerheblich. Es muss nur eine Frage sein, die aus dem Herzen kommt. Darüber hinaus gibt es weitere Fragen, die wir uns im Augenblick der Wahl stellen können.
Liegt das in meiner Einflusssphäre? Liegt das in meiner Schwerpunktsphäre? Gibt es eine dritte Alternative? Welche Prinzipien sind wirksam? Auf welche Weise lassen Sie sich am besten anwenden?
Kommen wir auf die zu Beginn des Kapitels angesprochene Situation zurück, um zu sehen, was diese Fragen im Hinblick auf ein prinzipienorientiertes Handeln bewirken können. Nehmen wir also an, ein Mitarbeiter fasst sich ein Herz, um mit Ihnen über vertrauliche Dinge zu sprechen, gerade als Sie zu einer wichtigen Besprechung müssen. Typisch wäre hier eine frustrierte und beunruhigte Reaktion, das Gefühl, vor einem Dilemma zu stehen. Eine Reflexreaktion wäre es, wenn Sie einfach auf die Uhr schauen und sagen würden, es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt zu einer Besprechung. Aber wie würde sich diese Entscheidung auf die Loyalität und Kreativität des Mitarbeiters auswirken? Auf andere, mit denen der Mitarbeiter über seine Erfahrungen sprechen könnte und auf Ihr persönliches Integritätskonto? Nehmen wir an, Sie atmen tief durch und halten inne.
Was ist jetzt im Moment am wichtigsten?
Sie sind sich nicht sicher. Menschen sind wichtiger als Zeitpläne, aber der Besprechungstermin betrifft auch Menschen.
Liegt das in meiner Einflusssphäre?
Beide Situationen liegen in Ihrer Einflusssphäre. Beide stehen in Verbindung zu Ihrer Lebensphilosophie und Ihren Bestrebungen.
Welche Prinzipien sind wirksam?
Vielleicht fallen Ihnen bei Betrachtung der Situation bestimmte Prinzipien ein. Es könnte Offenheit und Ehrlichkeit sein, die Beteiligung anderer am Problem und die gemeinsame Erarbeitung einer Lösung. Vielleicht halten Sie es für das Beste, dem Mitarbeiter zu sagen, die Sache erscheint mir so wichtig, dass ich mir Zeit nehmen möchte, um sie mit Ihnen durchzusprechen und zusammen mit Ihnen eine Lösung zu finden. Aber ich habe das Problem, dass ich mit anderen Leuten vereinbart habe, mich jetzt mit Ihnen zu treffen. Aber bis 3 Uhr sollte ich fertig sein. Was würden Sie davon halten, wenn wir uns dann zusammensetzen und uns eingehend mit der Sache beschäftigen? Oder Sie denken vielleicht an das Prinzip der Einmaligkeit. Sie lassen den anderen Teilnehmern der Besprechung ausrichten, dass etwas Wichtiges dazwischen gekommen ist und dass sie eine halbe Stunde später kommen. Möglicherweise schicken sie aber auch einfach einen Kollegen als Vertretung zu der Besprechung. Oder sie erkennen, dass die Probleme dieses Mitarbeiters nicht in ihre unmittelbare Zuständigkeit fallen. Vielleicht gehen sie dann zusammen mit ihm zum Büro des Personalleiters, wo man seinen Bedürfnissen besser gerecht werden kann. Vor allem kommt es darauf an, dass sie nicht einfach auf der Basis ihrer eigenen Bedürfnisse und ihres Zeitdrucks reagieren, sondern innehalten und die Verbindung zu ihrem Gewissen herstellen, um im Augenblick der Wahl den Weg zum Wesentlichen zu finden.
Ohne Ausflüchte zuhören.
Wenn wir das erste Flüstern des Gewissens hören, handeln wir entweder im Einklang mit ihm, oder wir denken uns sofort rationale Begründungen dafür aus, weshalb wir uns anders entscheiden sollten. Wenn wir die erste Möglichkeit wählen, fühlen wir uns friedlich. Wir orientieren uns an Nordpolprinzipien. Wenn wir die zweite Möglichkeit wählen, fühlen wir uns zerrissen und angespannt. Wir rechtfertigen unsere Entscheidung und ziehen dafür oft äußere Faktoren wie andere Leute oder die Umstände heran. Wir geben anderen die Schuld. Vielleicht spüren diese das Unstimmige daran und reagieren entsprechend. Daraus entstehen eine negative Synergie und ein Handlungsrahmen, der in anderen das negative Verhalten auslöst, das zur Entschuldigung für unser eigenes wird. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie kommen nach einem harten Arbeitstag müde und erschöpft nach Hause. Sie freuen sich auf einen ruhigen Abend mit einem Video, das Sie unterwegs ausgeliehen haben. Aber beim Abendessen spüren Sie, dass Ihre halbwüchsige Tochter unruhig und aufgewühlt ist. Ihr Gefühl sagt Ihnen, dass Sie Ihre Pläne für den Abend überdenken und ein intensives Gespräch mit Ihrer Tochter führen sollten. Doch Sie haben keine Lust darauf. Das gestehen Sie sich natürlich nicht bewusst ein, denn Sie lieben Ihre Tochter und wollen nur das Beste für sie. Aber Sie sind müde und haben sich schon so sehr auf das Video gefreut. Sie haben den ganzen Tag geschuftet, damit sie etwas zu essen hat. Und schließlich wollen Sie ja nur 2 Stunden für sich. Also versuchen Sie es im Schnellverfahren beim Abendessen.
Geht's dir gut?
Ja, mir geht's gut.
In der Schule alles in Ordnung? Hausaufgaben, Verabredungen?
Alles in Ordnung.
Strengst du dich auch an? Ich meine, die Schule ist wichtig, das weißt du ja.
Ja, weiß ich.
Gehst du noch weg?
Ja.
Wann bist du wieder da?
Später.
Morgen ist Schule. Um 10:30 bist du wieder da, okay?
Okay.
Du weißt doch, wenn du ein Problem hast, bin ich für dich da.
Ja, weiß ich.
Und? Willst du mit mir sprechen?
Nein, ich muss los.
Redest du eigentlich gar nicht mehr mit mir? Ich krieg ja nur noch Brocken als Antworten. Mit dir kann man ja nicht reden.
Aber mit dir hat man's auch nicht gerade leicht.
Man sollte meinen, dass auch Teenager ab und zu den Mund aufmachen und etwas Gescheites sagen.
Als die Tür hinter ihr zuschlägt, ärgern sie sich über Teenager, fehlende Kommunikation und das schwere Los von Eltern in unserer Zeit. Sie haben es versucht, aber Teenager sind nun mal eigen. Stimmt doch, oder? Nach dieser Selbstrechtfertigung sehen sie sich das wohlverdiente Video an und schon bald wird das verbleibende Unbehagen von bunten Bildern überdeckt. Bei ihrer Tochter hat sich die Unruhe noch verstärkt. Sie hat das Gefühl, dass ihr die Schuld für die schlechte Kommunikation gegeben wird. Ihre Probleme werden noch schlimmer. Sie fühlt sich schlechter als vorher und sie kann mit niemandem darüber reden. Im Laufe der Zeit können solche Begegnungen schwerwiegende Konsequenzen haben. Stein auf Stein schichten sie Mauern der Rechtfertigung und Begründung um ihr Herz. Auch ihre Tochter baut Mauern um ihr Herz, um ihre Gefühle und Bedürfnisse zu schützen. Die Kommunikation wird oberflächlich, gequält und schlägt schnell in Schuldzuweisungen und Anklagen um. Sie leben in einem komplexen Gewebe aus Unbehagen und Schmerz, das nur entstehen konnte, weil sie das erste Flüstern des Gewissens nicht beachtet haben.
Beherzt handeln.
Manche der beherztesten Handlungen finden bei unseren Alltagsentscheidungen in dem Augenblick zwischen Reiz und Reaktion statt. Es erfordert ungeheuren Mut, Träger des Übergangs zu sein und negative Tendenzen wie Missbrauch nicht an die nächste Generation zu überliefern. Es erfordert Mut, sich für ein Handeln zu entscheiden, das auf Prinzipien menschlicher Würde und Achtung beruht. Es erfordert Mut, ehrlich unsere tiefsten Motive zu erforschen und die Ausreden und Rechtfertigungen aufzugeben, die uns den Zugang zu unserem Innersten verstellen. Es erfordert Mut, ein prinzipienorientiertes Leben zu führen, in dem Bewusstsein, dass unsere Entscheidungen bei anderen nicht immer Anklang finden werden.
Als ich einmal an einem Wochenseminar teilnahm, nahm ich mir vor, zwischen und nach den Seminarsitzungen an einigen wichtigen Quadrant-2-Zielen zu arbeiten. Das führte schon am ersten Tag des Seminars zu einem Konflikt, als ich gebeten wurde, bestimmte Aktivitäten der Teilnehmer während der Veranstaltung zu koordinieren. Tief in meinem Innersten spürte ich, dass ich mit der Erfüllung dieser Aufgabe einen Beitrag zum Erfolg der anderen leisten konnte und dass dies in Einklang mit meinen Werten und Prinzipien stand. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr kam ich zu der Erkenntnis, dass ich es machen sollte. Aber andererseits war ich auch enttäuscht, weil sich der Ablauf so stark von meinen ursprünglichen Plänen und Erwartungen unterschied. Ich übernahm die Aufgabe und geriet stark unter Druck, weil ich von einer Sache zur nächsten rannte und versuchte, es allen recht zu machen. Aber ich war frustriert, weil ich nicht das tun konnte, was ich eigentlich geplant hatte. Doch es gab einen bestimmten Augenblick inmitten dieser negativen Gefühle, als ich mich besann und sagte: Halt, ich muss nicht mit dieser Frustration leben. Ich habe mich für das entschieden, was ich für richtig halte. Aber das heißt nicht, dass ich unter dieser Unruhe und Anspannung leiden muss. Ich kann mich anders entscheiden. Ich fühlte, wie die negative Anspannung und die Frustration von mir abfielen. An ihre Stelle war die stille Entschlossenheit getreten, meinen Herausforderungen beherzt zu begegnen. Mehrmals während der Woche musste ich darauf zurückkommen, als mich der Druck und die Unruhe wieder einholten. Aber ich besann mich jedes Mal und sagte: Ich entscheide mich anders. Und je öfter ich es machte, desto freier und stärker fühlte ich mich. Heute weiß ich, dass ich mich die ganze Woche lang unbehaglich und unaufrichtig gefühlt hätte, wenn ich diesen Auftrag abgelehnt hätte. Und es stellte sich heraus, dass er zu einer befriedigenden, starken und erneuernden Erfahrung führte, wie ich es anfangs nie für möglich gehalten hätte.